Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken.
In Brasilien werden die Tropenwälder gerodet und nicht nur da. Auf der ganzen Welt machen wir Menschen uns den Erdball so, wie wir es gerne hätten. Die Natur stöhnt immer lauter und zeigt uns auch immer wieder durch Stürme, Feuer oder auch durch Hochwasser, was sie von unserer Art und Weise, den Erdball zu bevölkern, hält. Dabei ist es eigentlich relativ einfach. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass sein Fußabdruck recht klein ist. Ja, aber da spielt eben auch der größte Gegner eine wichtige Rolle. Und das ist die Gewohnheit. Hier bei uns im Westmünsterland scheint die Welt noch in Ordnung. Wir lieben unsere Heimat und das zeigen auch die zahlreichen Heimatvereine hier bei uns im Kreis Borken. Christel Höhing ist seit 2 Jahren Kreisheimatpflegerin und mit ihr möchte ich heute mal über den Zusammenhang Heimat und Umweltschutz sprechen. Frau Höhing, was bedeutet für Sie Heimat?
Heimat bedeutet für mich Urvertrauen in der Natur, in der Kultur, im ganzen Miteinander, was wir haben. Ein ganz tiefes, großes Urvertrauen.
Ist Heimat für Sie, ist das hier Frieden-Lünden oder ist Heimat für Sie auch, wenn Sie im Urlaub sind?
Heimat für mich ist auch da, wo ich Menschen treffe, die vielleicht mir dieses Gefühl geben, vertraut miteinander zu sein und sein zu können, wo man so merkt, wenn man Hilfe braucht, bekommt man Hilfe. Das kann auch an verschiedenen Orten sein, nicht nur hier da, wo ich wohne, sondern auch, ich merke ja durch die Arbeit in den Heimatvereinen, dass ich durchaus, wenn ich die Vereine besuche, dass ich durchaus auch da merke, ich bin da sehr vertraut, schnell, gerne mit den Menschen im Gespräch und freue mich, dass sie eigentlich ein bisschen gleich denken, so wie ich bin.
Jetzt haben Sie ja einen sehr, sehr natürlichen Bezug zur Natur. Sie betreiben nämlich mit Ihrem Mann Landwirtschaft. War das zufällig? Haben Sie sich das gewünscht? Wollten Sie immer in die Natur oder war das alles wie die Jungfrau zum Kinde?
Also zur Landwirtschaft bin ich gekommen, weil mein Bruder verunglückt ist. Und daher ist es so, dass wir natürlich einen enormen Bezug zur Landwirtschaft, also durch die Landwirtschaft zur Natur haben. Und auch immer durch die Kinderarbeit, sag ich mal, die wir schon in der Landwirtschaft geleistet haben, natürlich auch ganz nah an der Natur dran waren.
Wenn Sie das jetzt mal so einschätzen müssen, was schätzen Sie denn besonders an dieser Umwelt hier in unserer Heimat?
Also am meisten schätze ich die Gebiete, die so von der Landwirtschaft verschont geblieben sind. Die alten Moorgebiete, die alten Naturschutzgebiete oder die eben wieder zurück, also entwickelt worden sind, wo sich Menschen bemühen, aus Biotope wieder aus einem Moor wieder wirklich einen tiefen Moor zu machen oder eben das nochmal wieder zu erneuern, sag ich mal, Bachläufe wieder zurückzuverlegen. Wir haben natürlich auch im Zuge dessen, dass wir in der Natur leben, die Natur auch stark verändert und uns ist schon bewusst geworden, dass alles das, was wir verändert haben, auch nicht immer nur gut war. Und somit sind wir manchmal auch am Überlegen, wie wir eben die Dinge, die nicht gut sind, wieder ein Stückchen zurückführen können. Ganz besonders viel Freude bedeutet mir als Kreisheimatpflegerin auch die Naturfördergesellschaft, wo ich mitarbeite und die im Kreis Borken ganz aktiv ist, wo man dann ganz viele Einblicke bekommt, wo ich selbst sonst keine Einblicke bekommen hätte, zum Beispiel den Naturwald im Wirtschaftswald oder Biodiversität oder eben andere Exkursionen an Biotopen, wo klar gemacht wird, wie wichtig das ist, dass diese erhalten wird oder eben auch zurückgebaut wird. Und das ist für mich eine ganz große Bereicherung.
Ist das für Sie ein Vorteil, dass Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten und dass Sie dann mit dem Heimatverein auch naturverbunden sein dürfen, können, sollen, müssen?
Ob das ein Vorteil ist für mich? Also ich glaube, der Vorteil ist, dass ich durch die Arbeit in der Landwirtschaft sehr bodenständig bin. Und dass ich einfach dieses, meine Mutter sagte immer, was du im Kopf nicht aushalten kannst, das arbeite mit den Händen ab. Und wenn man dann im Garten geht oder andere gehen mal wegen Joggen oder Walken im Wald, dann weiß ich, dass der Aufenthalt in der Natur durchaus auch sehr, sehr positiv sein kann. Und was wir erlernt haben, muss ich nochmal sagen, in Kinderzeiten durch die Arbeit auf den Höfen, heute würde man vielleicht sogar sagen Kinderarbeit, da haben wir gelernt, dass wirklich man auch Dinge aushalten muss, durchhalten muss. Und dass man auch manche Dinge, die man vielleicht nicht so schön findet, auch mal bis zu Ende bringt. Und das habe ich für mich selbst auch als ganz großen Vorteil jetzt mittlerweile, wo ich älter wäre, gesehen.
Für Sie als Kreisheimatpflegerin, was bedeutet da Umwelt?
Umwelt bedeutet mir sehr viel. Das war aber auch ein Punkt, warum, ich habe ja gesehen, in den verschiedensten Verbänden und nicht nur in den Heimatvereinen, auch in andere Verbände, wie die Menschen in dieser Region sich noch um ihre Kultur kümmern, sie wirklich anpacken, sie was verändern wollen, ohne dass da jetzt ein Dankeschön kommt, ohne dass sie bauen noch Kopfweiden oder pflanzen noch Kopfweiden an, sie machen noch Biotope, sie arbeiten ehrenamtlich, sie haben hier eine tiefe Verantwortung für ihre Region. Und das ist für mich auch so wertschätzend, dass ich eigentlich immer schon ein Stück in der Öffentlichkeit für die Natur auch vorher tätig war und auch für die Menschen in der Natur hier.
Und das machen Sie schon seit 20 Jahren. In Lünden sind Sie schon fast 20 Jahre im Heimatverein.
Genau.
Glauben Sie denn, dass im Jahr 2020 die Heimatvereine noch ihre Daseinsberechtigung haben?
Ich glaube, die Heimatvereine werden sich stark verändern. Also ich denke, bestimmte Dinge werden vielleicht wegfallen. Andere Dinge werden durch neue Menschen neu entstehen, also junge Menschen neu entstehen. Und man merkt ja auch, wie sich auch die Dinge in der Gesellschaft verändern. Und so wird sich das auch in den Heimatvereinen durchziehen. Ich glaube schon, dass die Heimatvereine eine große Zukunft haben.
Was kann denn eigentlich ein Heimatverein für die Natur machen? Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, mit Klumpentanz und Baumwolltücher färben, da kann man die Umwelt ja nicht mit retten, ne?
Nein, aber es gibt ja ganz viele Heimatvereine, die in der Natur und mit der Natur arbeiten, also die wirklich Hecken versorgen und pflegen, die die Kinder Natur beibringen oder eben verständlich machen. Also zum Beispiel kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier um die Ecke, der Herr Dr. Lünterbusch macht mit Heimatvereinen und Schützenvereinen, erklärt er die Kinder wie Wacholder. Die Wacholderheide pflegt er. Und die Wacholderheide, die würde ja verbuschen, wenn die nicht jedes Jahr quasi mit den Kindern da durchgehen und die von dem Busch säubern, was alle an kleiner Setzlinge kommt. Und so sehe ich ganz viele Heimatvereine und auch andere Verbände, die sich für die Natur einsetzen. Und auch ganz viele Heimatvereine, früher gab es keine Naturkindergruppe. Heute habe ich schon ganz viele Heimatvereine, die Naturkindergruppen gemacht haben, weil sie wissen, mit diesen Projekten können wir die Kinder noch etwas vermitteln an alten Werten, was vielleicht auch noch für alte Menschen oder mittelalte Menschen ganz selbstverständlich ist und die jungen Menschen verloren geht. Und das halte ich für besonders gut.
Sie sprechen da einen sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr tollen Punkt an. Glauben Sie, dass die Heimatvereine durch ihre Arbeit die Kinder vielleicht schon dazu wieder erziehen kann, sensibler mit der Natur umzugehen, mit der Umwelt anders zu umzugehen?
Ja, das glaube ich ganz stark. Also wenn man sieht, wie nachhaltig teilweise auch die Projekte sind, und ich bin ja auch mit dem Westfälischen Heimatbund sehr eng zusammen, wo ich dann sehe, dass auch ganz viele Projekte nachhaltig gefördert werden und dass auch diesen Blick, glaube ich, ganz stark geändert wird, wo man eigentlich nur als Kind durch die Natur geht, aber nicht sieht, was am Wegesrand Unkraut ist, nicht gleich Unkraut. Oder auch der Unterschied zwischen ein stilles Gewässer und ein fließendes Gewässer. Oder eben andere Dinge mal lauschen und hören, wenn ich mal still werde. Das ist ja auch bei uns zurzeit ein ganz schwieriges Problem, dass die Kinder gar nicht mehr lernen, mal in Ruhe etwas zu machen und auch mal still werden im Busch, dass ich auch mal wieder Fähigkeiten entwickle und auch mal wieder zuhöre und lerne und auch mal die Natur mit anderen Augen sehe.
Eben haben Sie davon gesprochen, dass es früher, man hat anders gespielt, man ist anders mit der Natur umgegangen. Sind Sie da manchmal vielleicht auch ein bisschen wütend, wenn Sie dann sehen, was in den Schulen abgeht? Plattdeutsch wird ja hier bei uns, ja, wird noch gesprochen, aber in der Schule wird dann gesagt, red Hochdeutsch. Ist das gut? Könnte man nicht in den Schulen auch noch wieder ein bisschen für diese Heimattreue noch wieder werben?
Grundsätzlich haben Sie da recht. Also ich finde ganz schade, dass diese niederdeutsche Sprache, das ist ja kein Bauerndialekt, das möchte ich jetzt auch mal hier betonen, das war eine uralte Handelssprache, die untergegangen ist oder fast untergegangen ist. Und die Heimatvereine bemühen sich natürlich, sie ein wenig noch lebendig zu halten. Aber wir merken uns schon an, dass wir das nicht schaffen können, wenn nicht das erlernen werden kann wie eine Fremdsprache. Aber leider ist ja jeder Dorf hat ja fast seinen eigenen Dialekt. Und daher ist es ganz schwierig, die Dinge zusammenzufügen, dass man eine einheitliche Sprache entwickelt. Es gibt das Sandblatt, es gibt das Kleidblatt. Und jedes Dorf hat ja für bestimmte Begrifflichkeiten einen ganz eigenen Dialekt, dass man ja auch selber, wenn man es kann und als Muttersprache erlernt hat, schon genau hört, ach, die kommen aus Aserraum, die kommen aus dem Coesfelder Raum, die kommen aus dem Borkner Raum. Und das können wir, glaube ich, ich glaube nicht, dass wir das mit also Kindern noch vermitteln können.
Das muss doch eigentlich unser Ziel sein, das auch dahin zu bekommen, dass man wieder umweltbewusster ist. Dass man auch gerade in den Heimatvereinen, können die nicht auch diese Triebfeder sein, dass sie sagen, Mensch, Leute, jetzt lasst uns doch mal wieder, das ist doch schön, unsere Umwelt ist es wert hier bei uns?
Ja, Also ich glaube, dass sich da auch ganz viele Heimatvereine drum bemühen und die auch ein Feld gefunden haben, wo sie früher vielleicht nicht so drüber nachgedacht haben, aber heute ganz stark darüber nachdenken, die Kinder diese Werte auch weiterzugeben.
Was glauben Sie, hat der Heimatverein für Werte, die er vermitteln darf, soll, muss?
Ich sag mal, wir haben in dem Sinne ja nicht punktum in der Satzung, was wir alles müssen. Was wir schon wollen, ist ja, dass die Heimatvereine aktuell auch an ihre Themen bleiben, also dass sie nicht so Altertumsvereine werden. Und ich sehe ja in jeder Stadt, in jedem Dorf, wie sich Heimatvereine bemühen um die Stadterneuerung oder Gestaltung oder Planung. Und jetzt genau Dingsbergweg zum Beispiel oben, Suderweg und Dingsbergloh, die haben sogar den Heimatpreis NRW gewonnen. Und also die haben ja jahrelang ein Engagement an der Grenze geführt. Und das sind so Dinge, die passieren oft in ganz kleinen. Und ganz viele Begegnungen und Veränderungen, glaube ich, werden auch gar nicht unbedingt sichtbar. Und die Heimatvereine leisten auch im Umweltgedanken eine ganze Menge und geben das auch gerne weiter an die Kinder.
Wenn man jetzt so manchmal im Fernsehen schaut, da graut es einen ja schon. Tornados, Erdbeben, Tsunamis. Gut, jetzt bei uns hier im Westmünsterland, Frieden hat es jetzt vor ein paar Jahren ziemlich hart getroffen mit dem Schneechaos. Bei uns in Gehm war Hochwasser, aber ansonsten können wir uns ja eigentlich nicht beschweren. Eigentlich leben wir hier in einer Oase. Glauben Sie, dass wir hier auch alles richtig machen, was Umwelt angeht, oder können wir noch viel, viel lernen, auch für die Zukunft?
Ich glaube, jeder sollte bei sich selbst achtsam sein. Also mit der Natur und ob wir jetzt noch ein bisschen verschont werden mit den Dingen. Aber man sieht ja im Fernsehen, wie die Veränderungen der Landschaft, dass es heißer wird, dass es wärmer wird und dass wir dringendst arbeiten müssen, dass die Städte abkühlen mit natürlichen Baumbestand. Nochmal wieder gucken, wo kann man die Städte runterkühlen? Wie kann man in den Dörfern noch was machen? Ich glaube, dass man darf ja nicht sagen, dass das hört da jetzt auf. Man hat ja durchaus erkannt, dass bestimmte Dinge, den Wald so komplett abzuholzen und wieder aufzupflanzen, dass das nicht der richtige Weg ist, dass man wirklich in kleine Parzellen, wie es früher vielleicht gemacht wurde, machen kann. Und ich glaube, nicht weil wir hier die heile Welt haben, müssen wir aufhören, sondern wir müssen schon gezielt auch daran arbeiten, was können wir tun, damit diese Dinge nicht bei uns auftreten.
Die Heimatvereine sind untereinander vernetzt, die haben wir gerade auch schon von gesprochen. Natürlich tauscht man sich auch aus. Aber reicht diese Vernetzung aus, ja, um bei der Umwelt wieder zuzuschlagen, um bei der Umwelt noch mehr zu machen, für die Umwelt noch zu machen?
Also ich sage mal, ob die Heimatvereine das lösen können, aber die sind natürlich auch alle oder viele arbeitend in andere Verbände, ob das jetzt die Naturschutz oder Kultur, in Frieden heißt das Kulturlandschaft, also da sehe ich die Menschen immer wieder, die kümmern sich um Wanderwege, die kümmern sich um die Grenzwege, die gehen auch mal handwerklich ran und die großen Probleme werden die einzelnen Heimatvereine nicht lösen. Aber ich weiß, dass diese Menschen, die für ihre Region eine ganz tiefe Verantwortung haben, durchaus auch in anderen Verbänden ganz aktiv sind.
Sie bekommen das ja auch mit, nicht nur, weil Sie Kreisheimatpflegerin sind, sondern auch, weil Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Es wird ja mal viel geredet vom Insektensterben, von Bienensterben. Sind Sie der Meinung, dass das übertrieben ist, dass wir da jetzt so Alarm schlagen und sagen, Mensch, es gibt keine Insekten mehr? Oder glauben Sie, dass wir eigentlich noch im grünen Bereich sind?
Nein, das glaube ich gar nicht, dass wir noch im grünen Bereich sind. Und ich denke, wir haben auch lange die Augen zugemacht vor dem, was sich verändert. Bis man dann faktum das mal forscht, untersucht und feststellt, wie viel weniger wird es eigentlich. Man hat das ja auch in der Veränderung der Landwirtschaft gesehen. Auch die Landwirtschaftskammer bietet ja ganz viele Möglichkeiten an, um eben diese Biodiversität auch ein Stück weit zu leben, auch anzubauen und zu beackern. Auch, glaube ich, die Menschen, die so in hier wohnen, versuchen mit Nisthilfen, mit Pfützen, mit Getränk trinken für die Vögel und Insekten etwas anzubieten. Aber man muss ja sagen, dass was mich am meisten eigentlich auch ein bisschen ärgert, das sind diese ganzen Kiesgärten. Wenn ich diese neuen modernen Kiesgärten sehe mit dieser Lichtumflutung, dann denke ich immer, man weiß ja mittlerweile schon, der alte Nutzgarten, wie sie unsere Eltern hatten, dass im Frühjahr was blüht, im Herbst noch was blüht, dass auch nochmal ein Totholzhaufen irgendwo liegt, dass auch nochmal eine Ecke für so einen Igel ist, wo so mal so eine Rummelecke ist, sag ich mal, dass das eigentlich die besten Gärten sind, die es überhaupt gibt. Und wenn man das nicht kann, dann das ist ja auch selbstverständlich, wir haben nicht alle mehr einen Gemüsegarten und einen großen Staudengarten, aber diese Kiesgärten ist eigentlich für die Umwelt ganz schlecht.
Und für die Bienen erst recht, oder?
Ja, natürlich.
Bekommen Sie von den Imkern, man arbeitet ja zusammen, bekommen Sie von den Imkern auch diese Rückmeldung, dass da was passiert ist in den letzten Jahrzehnten?
Ja, wir haben also, was auch immer wieder ist, man kann auch an bestimmte Lehrgänge teilnehmen und das bieten die Imker an, das bieten die Biologen an, wo man so sieht, wenn man einen Baustein wegnimmt, also der eine Baustein war jetzt, das hört sich vielleicht ein bisschen kleinkariert an, aber seit quasi die Tierbeweidung zurückgegangen ist, wie viele Insekten nicht mehr ein Dung kaufen, ist innerhalb von einem Tag eigentlich auf, weg. Das ist ein Baustein, den man ja weggenommen hat, weil ganz viele Tiere ja wirklich in den Hallen lebten, das Futter zu den Tieren gebracht wurden und nicht die Tiere das Futter quasi sich selber holen mussten. Da ist ein ganz großer Baustein weggebrochen. Da leben natürlich auch wieder andere Insekten von und so weiter. Und so ist das mit den anderen Bausteinen auch. Wenn wir einen Baustein wegnehmen, kann natürlich auch sein, dass irgendwas anderes, ich sag mal, dann nicht mehr so gut funktioniert, wie man das gerne hätte.
Wir reden immer viel davon, wie wir beide jetzt hier gerade auch, ja, die Bauern mit Pestizide und Spritzen, die sind dafür zuständig, dass keine Insekten da ist. Was können wir denn in den privaten Gärten, was können wir denn für die Bienen da machen?
Ich glaube, dass da wieder ein Umdenken stattfinden muss. Und ich weiß, dass damals auf diese drei Blöcke, die da angeboten wurde, was noch natürlich für die Bienen, für die Umwelt gut ist, auch die Landschaftsgärtner eingeladen wurden. Und dass auch solche Leute, die einen Garten anlegen, immer wieder darauf hinweisen, dass bestimmte Stauden, ganz bestimmte Pflanzen, dass die Tiere, die Insekten auch im Winter was zu fressen haben und die Bienen auch die Möglichkeit haben, die Puppen abzulegen und dass man nicht jedes Bienennest wegmachen muss und auch nicht jedes Wespennest. Aber ich glaube, da sind die Menschen auch schon wesentlich sensibler geworden.
Ist das so? Also wenn ich so durchs Westmünsterland fahre, ich bin da auf Ihrer Seite, ich rieche mich immer tierisch auf, wenn ich so durch diese Gärten fahre, wo ich dann sehe, Kiesbett, alles ist ganz normal, an der Richtschnur ist der Rasen, der wird mittlerweile ja von Rasenroboter gemäht. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Kann der Heimatverein auch diesen Wert raushauen und sagen, pass mal auf, Leute, nee, das gibt's nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Habt ihr das Recht oder wäre das Zeigefinger?
Na, das wäre auch übergriffig, würde ich jetzt so mal sagen. Das wäre vielleicht eine Sache von der Kommune. Die Kommune tut sich da auch ganz schwer mit, weil die Kommune als solches ja auch nicht so auftreten möchte. Bei den Friedhöfen ist das sehr unterschiedlich. Auch auf großen Friedhöfen ist das mittlerweile verboten, große Kiesanlagen oder große Platten aufzulegen. Also es ist aber von jeder Kommune zu Kommune ganz, ganz unterschiedlich. Ich weiß, in Rede gab es ein Programm, da haben so eine Werbegemeinschaft oder eine Naturgemeinschaft, ich weiß nicht gerne, ob das der NABU-Verband war, ich weiß es jetzt nicht genau, angeboten, dass jeder, der neu baut, kann einen kleinen Obstbaum bekommen. Und den bekam er kostenlos. Und das finde ich ein gutes Projekt, dass man einen Anreiz bekommt und sagt, ach, ich pflanze mir jetzt doch noch einen schönen kleinen Apfelbaum im Garten. Und ich finde, solche Sachen sind immer besser, wie mit dem Zeigefinger zu kommen, sondern die Menschen zu zeigen, viele gehen arbeiten, die Zeit ist nicht mehr da und dann kommen einfach diese Sachen im Spiel mit Roboter und eben Kiesbeete und.
Aber könnt ihr denn von den Heimatvereinen hingehen und sagen, hör mal, wir arbeiten euch da was aus und wir bieten euch das an, um diese Anreize vielleicht zu schaffen oder ist das zu viel verlangt? Nimmt das auch vielleicht auf der anderen Seite die Selbstverantwortung weg?
Na, ich würde auch sagen, da gibt es auch ganz andere Ansprechpartner, die Natur, Kulturlandschaft in Frieden, die bieten an, dass man da Saatgut, und die Stadt hat es auch angeboten, dass man so Blühsamen bekommen kann, den man aussehen kann. Es werden einige Projekte immer vorgestellt, dass man hingehen kann und gucken, man kann dann mal schauen, wie sieht eigentlich so eine Blühwiese aus. Und die Landwirte machen ja auch schon eine ganze Menge, dass sie wirklich um den Maisfeldern die Blumen anpflanzen und im Herbst die Pflanzen anpflanzen, damit eben quasi die Völker von Bienen und Insekten nicht verhungern. Also ich glaube, es hat schon ganz großes Umdenken auch da stattgefunden.
Ist da nicht auch vielleicht ein bisschen viel Doppelmoral dabei, wenn man auf die Landwirte zeigt und sagt, hör mal, ihr mit eurer Spritze und zu Hause in meinem Garten, glaube ich, mit Roundup durch die Ecke, will den Buchsbaumzünsler, will ich loswerden.
Das sehe ich nämlich genauso. Ich habe mal einmal gesagt bei meinen Freundinnen im Stammtisch, wenn wir alle von euren Gärten eine Bodenprobe nehmen würden und würden mal gucken, wie überdüngt euer Rasen ist, dann möchte ich mal gerne eure Proben sehen. Und der Bauer ist ja verpflichtet, seine Bodenproben abzugeben, um zu sehen, ist da genug Gülle drauf, ist da genug Dünger drauf gekommen, er darf nicht überdüngen. Und der hat ja schon seine Handschellen anbekommen. Und so würde ich manchmal auch wohl wünschen, dass das die Gärten auch ans Herz gelegt wird, nicht so viel zu düngen, keine Spritzmittel zu nehmen. Und wenn die Rosen mal dann ihre ihre Läuse haben, dann kann ich die vielleicht auch nochmal so behandeln, ohne dass ich immer gleich dann ein Pestizid brauche.
Ist das auch vielleicht eine Sache des Heimatvereins zu sagen, ey, wir bieten euch das an, es gibt Kurse, wie kriege ich die Laus weg? Ich habe keine Ahnung davon.
Ja, das wäre ein gutes Programm, das können wir uns nochmal wieder auf der Fahne schreiben.
Kommen wir mal von den Insekten zu den Vögeln. Es gibt ja einen Klassiker, Amsel, Rössel, Fink und Star. Schönes Lied, wie ich als Kind immer fand. Unsere Vögel hier bei uns in der Heimat haben Probleme. Die Blaumeise zum Beispiel, da hört man immer wieder, dass da ja ein mysteriöses Sterben vorantritt. Ja. Können wir da was machen? Es gibt Mistkästen immer mehr, die werden jetzt allerdings auch wegen des Eichenprozessionsspinner gebaut. Aber müssen wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlegen?
Ich glaube auch, dass ganz viele Vögel auch im Winter und im Herbst gar nicht mehr ihre Nahrung finden. Also es wird ja sogar gesagt, dass man Vögel das ganze Jahr aus durchaus füttern dürfte, weil eben überall nicht mehr diese Hecken sind, wo eben diese natürlichen Beeren noch vorkommen. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich auch Erkrankungen auftreten können. Das ist sicherlich auch so. Aber da müsste man vielleicht auch einen Vogelbiologe, sag ich mal, fragen, wie sehr das Sterben zurückgegangen ist. Dass das wirklich zurückgegangen ist, das glaube ich wohl. Ganz stark sogar.
Die Heimatvereine engagieren sich ja sehr, sehr viel. Das sieht man ja auch in den Heimathäusern selber, auch für den Erhalt historischer Gebäude. Mhm. Da wird sehr, sehr viel mit einer Akribie dran gearbeitet, was sehr toll ist. Aber ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht altbacken? Oder hat das doch eben was mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ich glaube, es hat wohl mit einer ganz starken Nachhaltigkeit zu tun, weil es ist mal oft sind das Gelände, die ja aufgewertet werden, die so als Treffpunkt auch gelten, wo man natürlich auch Naturschutz mit reinnehmen kann. Da bin ich ganz an Ihrer Seite, dass man das natürlich auch kann. Und dass man den Blick auch mal da mitnimmt, um zu zeigen, was könnten wir hier an Gehölzen anpflanzen. Muss man alles pflastern? Kann man da auch eine andere Möglichkeit suchen? Und solche Dinge, also das ist durchaus möglich. Aber diese Nachhaltigkeit auch mal vielleicht zeigen zu können. Erstmal finde ich ja die alte Bausubstanz wunderschön. Also das alte Handwerk zu sehen, wie die früher ohne Nägel und so alles zusammenbekommen haben. Und ich staune auch über das Engagement in allen Heimatvereinen, wenn sie solche wertvollen Häuser wieder aufbauen und erhalten, das ist für mich echt bewundernswert.
Und sieht übrigens auch sehr, sehr schön aus, ne? Wenn man sich das anschaut. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist, wenn man so ein Heimathaus sieht und am Telefon haben wir auch darüber gesprochen, Kräutergärten. Wäre das nicht auch mal für den normalen Bürger zu sagen, ey Leute, haut euch einen Kräutergarten in euren Garten, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Ich muss den nicht ganz so extrem pflegen und ich kann die Natur damit befruchten, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da Insekten und Vögel sich von bedienen können. Das wäre doch auch eigentlich ein Antrieb zu sagen, Mensch, lass uns da noch mehr von machen, oder?
Ja, ich hoffe ja hier, dass noch ganz viele noch so einen kleinen Kräutergarten haben, dass sie einfach so ein ganz paar, ich sag mal, vielleicht noch mal Weintrauben oder mal eine Tomate und solche Dinge, dass Kinder auch mal eine Kartoffel wachsen sehen und wenn es nur ein oder zwei im Garten sind, dass sie einfach diese Dinge noch mal mitkriegen, dass die Kartoffeln im Boden wachsen und dass sie einfach diese natürlichen Prozesse auch noch mal mitkriegen. Und ich glaube, dass da auch hier noch die Menschen von der Landwirtschaft noch ein ganz, ganz großes Beispiel mitgenommen haben. Also ich sehe das noch in vielen Gärten, wo so kleine Ecken sind.
Frau Höhn, Sie haben zwischendurch von Nachhaltigkeit gesprochen und Sie haben davon gesprochen, dass sich die Heimatvereine in den nächsten Jahren werden die sich verändern. Wenn Sie einen Wunsch äußern dürften, wie sollten sich denn die Heimatvereine in Zukunft aufstellen? Haben Sie da was im Kopf oder sagen Sie, nö, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen?
Also ich glaube, dass auch jeder Heimatverein ganz verschiedene Strukturen hat und auch ganz verschiedene Aufgaben hat. Ich kann den Heimatverein Lünden, sage ich mal, nicht vergleichen mit den Heimatvereinen in Borken. Ich könnte auch, und daher muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, jeder Heimatverein arbeitet auch seine Ziele, die er hat, auch stark aus. Und das finde ich auch sehr richtig und auch sehr wichtig, was nicht heißt, dass man noch mal den Stück Naturschutz noch mal ein Stückchen wieder mitnimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen ganz, ganz hohen Respekt vor all diesen Menschen, die sich so ehrenamtlich engagiert in dieser Arbeit verwirklichen, sag ich mal. Es sind ja oft auch Menschen, die immer sehr aktiv waren in den Gemeinden und in der Stadt und dann nicht aufhören. Die haben bestimmt auch ihre Rückschläge gehabt und auch mal ihre, sag ich mal, Niederschläge. Aber sie engagieren sich und das ist auch nicht so, dass sie das tun, um ein Bild in der Zeitung zu haben, sondern sie tun es einfach, weil es ihr ans Herz liegt. Und das finde ich dann auch immer sehr, sehr schön.
Letzte Frage. Welchen Wunsch hätten Sie in Bezug auf die Natur, an die Gesellschaft? Haben Sie da irgendwie eine Botschaft oder einen Wunsch, dass Sie sagen, Mensch, Leute, lass uns doch mal drüber nachdenken. Hier gerade bei uns in der Heimat, wir können hier schon mal anfangen.
Ja, dass jeder bei sich selbst anfängt. dass wir achtsam sind mit uns, auch mit uns. Das hat auch damit zu tun, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit der Natur um und wie gehe ich mit den anderen um. Und das ist so mein Anliegen immer, dass man einfach, wenn wir achtsam mit der Natur sind und mit uns selber sind, ich glaube, dann sind wir ein ganzes Stück weiter.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Christel Höhing, Kreisheimatpflegerin über Heimatverein und deren Verantwortung unserer Natur gegenüber. Ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.
Gerne.
Wie steht es um den Klimawandel im Westmünsterland? Ist es schon kurz vor 12? Diese Frage und viele andere beantworten wir im Radio WMW Podcast mit Raimund Streuk zu den Klimawochen im Kreis Borken. Jetzt als Download und zum Anhören auf radiowmw.de. Radio WMW. So klingt zu Hause.